Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo zusammen, Tom Westerholt hier. Seid gegrüßt zum neuen Ab 21 Podcast. Heute mit dem Thema Kinderstars. Kinderstars wie Macaulay Culkin, dem Star aus Kevin allein zu Hause, der mit dem frühen Fame nie wirklich gut im Leben zurechtgekommen ist. Oder auch E.T.-Star Drew Barrymore, die auch beinahe am Kinderstar-Dasein zerbrochen wäre. Das hat sie schon mit 15 auch mal der US-Talkmeisterin Oprah Winfrey erzählt.
So you started drinking at 9? Mhm.
Well, I didn't really know. I mean, when I was 8, I had had 2 glasses of champagne. And until I was 9, I started casually drinking and realized,
where would you get alcohol from at 9?
Parties, friends, bars.
Auf der anderen Seite dann Kinderstars wie Ryan Gosling oder auch Justin Timberlake, die nahezu unbeschadet von Kindheit bis zum Erwachsenwerden im Star-Business groß geworden sind.
For another road trip. This time one of our newest Masketeers, Justin, is gonna take us on a journey down home to Memphis, Tennessee.
Yo, what's up? This is where I come from. This is the Mississippi River and that is Memphis, Tennessee.
Gilt übrigens auch für den deutschen Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht. Als kleines Kind schon Fernseh- und Filmstar. Der ist zu diesem Thema unser Gast dieser Sendung. Und wir sprechen außerdem mit Samira El-Wassil, einer Medienexpertin und selbst Schauspielerin, die sich intensiv mit dem Thema Kinderstars auseinandergesetzt hat. Ohren auf, Podcast rein, hier ist Ab 21 allein zu Hause.
Deutschlandfunk Nova.
Kinderstars sind unser Thema heute und ich hatte euch einen versprochen. So richtig hier und in echt als Gast im Nova Club heute Abend. Einen, der selbst mal Kinderstar war, ein Kinderfilmstar und der von da bis heute ins Erwachsenwerden wirklich ganz gut durchgekommen ist, rückt ein bisschen zusammen, macht Platz auf dem Sofa für einen echten wilden Kerl. Wilson Gonzales Ochsenknecht, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie schön, dass du da bist, mein Lieber. Sag mal, wie froh bist du jetzt mit 28 Jahren, dass aus dir kein Macaulay Culkin geworden ist?
Ach, ich bin da sehr froh drüber, weil mir geht's gut und ich schaue nach vorne und habe weiterhin Hoffnungen und Träume und die sich auch teilweise immer noch erfüllen und ja, mir geht's gut. Keine Ahnung. Warum, weiß ich nicht.
Ja, weil wir können ja mal die Nummer aufrollen bei dir, ja, ein bisschen. Ne? Die Voraussetzungen für so einen Absturz à la Macaulay Culkin, zumindest die auf dem Papier, wären ja da gewesen. Du hast deinen ersten Film mit 9 Jahren gedreht, Doris Dörries, Erleuchtung garantiert. Dann kamen die super erfolgreichen wilden Kerle, davon auch gleich eine ganze Batterie an Filmen. Ich meine, das ist ja eigentlich schon so für einen jungen Menschen, der dann auch jugendlicher wird, ne? Genau in dieser Zeit, ist das doch eigentlich der perfekte Nährboden für so einen Absturz.
Absolut. Also die Voraussetzungen sind auf jeden Fall 1000%ig da gewesen und ist ja auch viel rumgekommen in jungen Jahren und das Ding war nur, wir waren sehr viele Kids im selben Alter und die Leute, die mit uns gearbeitet haben, die selbst die Schule, die haben uns nicht einfach so freigegeben. Ne? Wir waren da schon sehr eingeschränkt mit unseren freien, wilden Kernzeit. Wir hatten immer einen Zusammenhalt, mein Bruder und ich auch immer. Und wir hatten nie Leute über uns, die gesagt haben, wir müssen dahin, die uns irgendwo hingescheucht haben, worauf wir keine Lust hatten. Und ich glaube, das ist auch ein großes Ding, wo man abstürzen würde, wenn man Sachen macht, die man als junges Kind gar nicht machen will.
Das ist ganz interessant, was du sagst. Ich habe parallel mal drüber nachgedacht, über die bekannten Fälle und du hast da ziemlich recht mit. Also Macaulay Culkin ist einer, der einem sofort einfällt. Oder auch Drew Barrymore, die auch sehr jung ja schon nach dem Riesenerfolg von E.T. damals auch nicht mehr klargekommen ist. Das waren tatsächlich eher so die Einzeldarsteller. Das waren eigentlich nicht so Ensembles, wie ihr es wart, mit mehreren im gleichen Alter.
Ja, bei The Goonies zum Beispiel, also die meisten, denen geht es eigentlich gut von den Goonies.
Ja.
Und sind sogar jetzt erst noch viel größer geworden wie vor 20 Jahren so. Ne?
Weil du das eben so erzählt hast. Also zum einen, dass ihr natürlich auch, es gab Schulverpflichtungen, das war nicht einfach so, wir machen jetzt keine Schule mehr, weil wir jetzt die riesen Superstars sind. Hat das geholfen, dass ihr euch austauschen konntet über diesen plötzlichen Fame, den ihr ja alle hattet?
Also wir haben uns dann also das ist uns dann erst immer aufgefallen bei den Premieren, weil viele Kids waren dann vor Ort dort und die halt dann wirklich Wilde Kerle-Fans waren. Man hat es so ein bisschen in der Gemeinde mitbekommen, weil es waren schon berühmte Bücher. Aber immer erst auf der Tour haben wir das richtig mitbekommen. Und dann, als wir dann wieder in der Heimat waren, zu Hause, haben wir dieselben Leute wieder um uns herum und dann dadurch bleibt man halt auf dem Boden, weil jeder kennt einen auch vor, bevor man berühmt geworden ist und das hält auch irgendwie einen auf dem Boden und es sind halt Dinge, die das schöne Voraussetzungen waren, irgendwie auf dem Boden zu bleiben.
Wie war das mit Mitschülern damals, wenn ihr dann zurückkamt, wieder in die Schule gedreht wurde, ja wahrscheinlich auch größtenteils dann während der Ferien, ne?
Ja, genau, immer in den Sommerferien, 6 Wochen und dann durften wir eine Woche länger oder eine Woche kürzer immer noch später kommen oder auftauchen, aber da war auch nicht mehr der Stoff so wichtig am Anfang oder am Ende, ne?
Und Schulfreunde, wie haben die reagiert? Da gibt es ja manchmal auch, ich frage so ganz gezielt in Richtung Neid, wenn dann einer, ne, der noch bis ein Jahr vorher, den man nur so vom Bolzen kannte und plötzlich ist er dann so ein Filmstar und man selber ist es aber nicht, weil man irgendwie nicht gecastet worden ist.
Also die gab es vorher schon, die haben sich nicht verändert, die haben immer schon eine große Klappe gehabt. Das waren dann auch immer die, denn einfach die Einzelgänger waren auf dem Fußballplatz und immer 1000 Tore schießen wollten und niemand an den Ball lassen wollte. Die gab es immer und die haben sich auch nie verändert. Und wenn, dann gab es mal so ab und zu die Älteren, die was gesagt haben. Aber tatsächlich muss ich sagen, in der Schule selbst ist kaum was passiert. Es war eher, wenn man Schüler von anderen Schulen über den Weg gelaufen ist. Das war dann eher nicht schlimm, aber da wurde dann öfters mal was gesagt oder sowas. Aber im Großen kamen wir immer mit den Mitschülern eigentlich ganz gut klar.
Kinderstar, das ist so ein Wort, das ist durch so die gescheiterten Existenzen, die man kennt, Macaulay Culkin, Drew Barrymore, so ein bisschen grundnegativ behaftet, weil man bei Kinderstar schnell an diesen Absturz denkt, an die, die es dann als Kind mal waren, aber da nie so mit zurechtgekommen sind und wo es dann nicht so gut vielleicht ausgegangen ist. Was macht dieses Wort heute, du bist jetzt 28, wenn du an die Zeit damals, die ersten Wilden Kerle-Filme zurückdenkst, dieses Wort Kinderstar, was hast du für eine Einstellung dazu?
Also ich mag es eigentlich persönlich gar nicht. Mhm. Und ich sage es, wenn mich jemand fragt, seit wann ich Filme drehe, dann sage ich, ich habe früh angefangen mit 12 Jahren. Und es waren auch immer Kinder, die dann viel Geld hatten in jungen Jahren. Und ich glaube, dass irgendwie viele Leute denken, dass so ein junges Kind so viel Geld in die Hand bekommt oder so. Wir waren jetzt nicht Hollywood-Stars. Also wir haben jetzt keine Millionen, ganz im Gegenteil irgendwie verdient. Mhm. Und vor allem hatten wir auch irgendwie nicht die Eltern, die irgendwie so Rabeneltern waren. Aber ja, im Prinzip, Kinderstar war nicht so mein favorite word. Oder Teenie-Star oder Teenie-Schwarm.
Wie ist das, wenn du heute dann irgendwo deinen Namen liest? Sag es einfach nochmal, um es zu penetrieren, sag ich es nochmal. Du bist 28 Jahre alt, du bist ein junger Mann, aber du bist weit entfernt davon, ein Teenager zu sein. Wenn du deinen Namen irgendwo liest mit deinen 28, steht in Klammern dahinter die Wilden Kerle.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Filme auch noch immer in Schulen gezeigt werden und immer noch irgendwie ein Shampoo bei Rossmann abhängt oder so. Es hört einfach nicht auf. Was ich ja schön finde, weil ich bin ja auch irgendwie, als ich in der Schule war, habe ich auch Filme gesehen, die gab es schon in den 80ern oder so. Und das freut mich sehr, dass jetzt 5-Jährige die Filme sehen, obwohl sie noch nicht mal beim letzten Teil auf der Welt waren, finde ich schon echt angenehm, nett und treffe jetzt Leute mittlerweile in Bars auch oder in einem Club. Die sind jetzt 22 Jahre alt und meinen so, wegen dir bin ich Fußballer geworden oder so. Oder wegen dir bin ich das geworden, was ich dann werden wollte, weil ich am Ball geblieben bin. Und das freut mich sehr.
Ich weiß von deinen beiden Eltern, die ja nun beide auch in der Öffentlichkeit stehen, dass die immer schon ein sehr wachsames Auge auf deinen Bruder und dich hatten, was diese ganze Entwicklung damals angeht. Wie viel Anteil haben auch deine Eltern dran, würdest du heute sagen, dass bei dir dieses Aufwachsen in der Öffentlichkeit, in der Publicity, dass es halt so gut gegangen ist?
Also sie haben erstmal das Geld weggenommen von uns, ganz früh, so dass wir gar nichts mehr hatten. Und das haben wir dann mit 18 wieder bekommen. Wir haben uns durften immer zu den Filmen, wenn wir einen Film gedreht haben, uns ein kleines Geschenk machen. Das erste war ein Fahrrad, beim zweiten haben wir uns einen Computer dann mal gekauft. Irgendwann war es mal eine kleine Surround-Anlage. Aber die haben darauf immer aufgepasst und dass wir halt auch tatsächlich, wenn Wilde Kerle rauskamen, dass wir auch nur Wilde Kerle-Interviews machen und dass niemand uns irgendwie riesen Angebote macht, wo es irgendwie riesen Werbekampagnen oder sowas. Da war ich vor allem auch immer sehr gegen dafür, weil ich wollte das nicht ausschlachten lassen, weil ich habe Filme sehr früh angefangen zu lieben und wollte eigentlich auch beim Film bleiben und dann nicht irgendwie Werbegesicht werden von anderen Dingen oder so. Wenn dann im Zusammenhang mit dem Film, aber nicht so.
Sag mal, kurz, wenn du mal zurückdenkst, so die letzten Jahre, würdest du sagen, es gab trotzdem mal irgendwann in deinem Leben so eine Phase, wo es hätte kippen können?
Ich habe mal so mit 19, 20 einfach oder 21 Sachen gemacht, einfach für Geld. Wo ich dachte, oh cool, die zahlen gut. Und dann habe ich gemerkt, während dieser Drehzeit, dass mir das gar nicht passt und das hat mich sehr, sehr runtergezogen und dass ich, weil ich einfach das mit dem Subjekt gar nicht klar kam und mich nicht identifizieren konnte, habe ich gesagt, ich mache gar nichts mehr, wo ich aufs Geld achten muss, sondern wo es mir wirklich Spaß macht mitzumachen und auch wenn ich dann mal eine Wohnung kleiner nehmen muss oder so, aber Hauptsache mir geht's gut mit den richtigen Entscheidungen und dass ich nicht irgendwie geldabhängig bin oder öffentlichkeitsabhängig bin, um Geld zu verdienen.
Sag mal kurz, Ausblick 2019, das neue Jahr beginnt in wenigen Tagen. Was hält es für dich bereit?
Ich habe ab 17.02. kriege ich meine eigene Sendung auf Tele5, die wird Jugendsünden heißen. Passend zu dem Thema hier, passt. Und da werde ich jeweils in der Primetime Sonntagabend mit Simon Gosejohann Filme vorstellen über Schauspieler, die große Stars sind, aber früher mal Sachen gemacht haben, die sie vielleicht heute nicht mehr machen wollen würden. Und des Weiteren kommt ein Kinofilm im März raus. Da spiele ich zwar nur eine kleine Rolle, aber es ist mein erster internationaler englischer Film von Jonas Akerlund. Der hat die Musikvideos für Rammstein gemacht, Lady Gaga. Und der hat einen Film über die Band Mayhem gemacht, über die Black Metal Szene Anfang der 90er. Und da spiele ich auch eine kleine Rolle mit.
Schön, mein Lieber, das klingt nach zwei sehr spannenden Projekten. Einmal Fernsehen, einmal Kino. Und ihr, falls ihr bis dahin nicht wisst, wohin mit eurer Zeit, dann lege ich ja jedem einen deiner beiden Oscar-Röhler-Filme ganz besonders ans Herz. Tod den Hippies, es lebe der Punk. Einer meiner liebsten deutschen Filme.
Ach, danke sehr.
Guckt euch den vielleicht in der Zwischenzeit nochmal an. Danke dir sehr für den Besuch in Ab 21. Danke, dass du da gewesen bist und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Bis bald. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, ihr kennt die Geschichte natürlich alle. Erst war Kevin allein zu Haus und danach war Macaulay Culkin allein zu Haus und hat jede Menge Blödsinn angestellt. Macaulay Culkin, einer der bekanntesten Kinderstars überhaupt, dem ist der viel zu frühe Ruhm damals mit Kevin allein zu Haus gar nicht gut bekommen. Nach dem großen Erfolg ist er abgestürzt. Es gab große Drogenprobleme, Ärger mit der Polizei und er ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass Kinderstars Probleme kriegen können. Britney Spears, Lindsay Lohan, Drew Barrymore oder auch die Olsen Twins, Mary-Kate und Ashley Olsen, wären so weitere Beispiele. Trotzdem gibt's aber immer noch eine sehr große Faszination für Kinderstars und auch in den letzten Jahren sind immer mal wieder neue entstanden oder vielleicht manchmal besser gesagt hochgezüchtet worden. Darüber sprechen wir mit Samira El-Wasil, Schauspielerin, Kommunikationswissenschaftlerin und Medienexpertin. Sag mal, wer ist oder wer war denn eigentlich so dein Kinderstar? Also mit wem von denen bist du so groß geworden?
Also ich habe tatsächlich Britney Spears mit aufwachsen sehen. Ich habe sie schon gesehen, als sie quasi in diesen Kindercasting-Shows Zweite geworden ist. Da habe ich sie schon sängerisch wahrgenommen. Aber mein Kinderstar, der mir am meisten im Gedächtnis und im Herzen geblieben ist, ist tatsächlich der junge Michael Jackson. Ich habe früher die Videos von den Jackson 5 noch gesehen, auf dem ganz alten Sky hieß das früher und dann MTV. Und die Jackson 5, die fand ich ganz toll. Und ich habe mich natürlich als Kind immer mit dem Jüngsten von ihnen, also mit Michael Jackson, identifiziert.
Ja, er ist ja quasi das tragische Beispiel für einen Kinderstar, der, wie eben kurz angesprochen, hochgezüchtet worden ist, also der keine Chance auf eine eigene Kindheit hatte. Da saß der Vater Joe Jackson dahinter und hat quasi ja nun mit übelsten Mitteln dafür gesorgt, dass der Junge erfolgreich wurde. Woher würdest du sagen, haben wir eigentlich dieses ganz besondere Interesse an Kinderstars? Ist das so ein Niedlichkeitsfaktor, der da mit reinspielt, oder woher kommt das?
Ich glaube, da spielen drei Aspekte eine große Rolle. Das eine ist, wir bewundern enormes Talent gekoppelt mit Jugend. Also die Trope des kindlichen Genies ist etwas, das uns immer faszinieren wird. Wenn ein Justin Bieber mit 7, 8 schon fantastisch auf YouTube irgendwie Schlagzeug spielt oder eben ein junger Michael Jackson schon diese hohen Töne so unglaublich gut trifft und so eine wahnsinnig tolle Stimmrange hat, dann ist das etwas, das uns beeindruckt, weil wir sagen, wow, in so jungen Jahren schon so talentiert. Also ist das auch so eine innere Ehrfurcht, aber vielleicht auch Eifersucht oder Neid, dass wir natürlich auch uns als Erwachsene wünschen, so toll Klavier spielen zu können oder eben so ausgelassen spielen zu können. Das andere ist, dass Kinder natürlich auch immer ein visueller Faktor der Unschuld sind. Also wir finden auch Unschuld immer einfach interessant, ob es jetzt in der Kunst, im Fernsehen, auf Fotografien, in der Musik ist. Das ist irgendwie etwas, das wir sehr wertschätzen, weil es vielleicht auch so selten quasi in einer großen kommerziellen Gesellschaft ist. Und deswegen achten wir da mehr drauf. Und wenn dann das zusammenkommt plus ein sehr erwachsenes Verhalten von einem Kind in Interviewsituationen, dann sind wir beeindruckt und verzaubert gleichzeitig.
Und parallel gibt es da ja auch nun einfach ein großes mediales Ausschöpfungspotenzial, sage ich mal. Also nicht ohne Grund haben wir seit Jahren große Fernsehshows, unter anderem, weiß ich nicht, das Supertalent oder DSDS oder vielleicht nochmal anders The Voice Kids als Ableger, der sich ganz explizit an diese Gruppe der potenziellen Kinderstars wendet. Warum funktioniert das so gut, würdest du sagen? Also warum wird das auch heute immer noch gemacht, dass man versucht, diese Kinderstars auf Bühnen zu stellen und sie da zu präsentieren?
Es sind natürlich auch ökonomische Gründe, weil Kinderstars alle Sinusmilieus und alle Demografien abholen. Also anders als zum Beispiel ein weiblicher Star, der vielleicht mit seiner Sinnlichkeit spielt, oder ein männlicher Star, der eben die weiblichen Fans abholt, holt ein Kinderstar, der holt also die Kinder natürlich ab, weil die sich mit dem Kind identifizieren. Oma, Opa, natürlich die Mütter, die sagen, wow, guckt euch mal dieses Kind an. Es ist geschlechtsunabhängig, erreicht es alle Bevölkerungsschichten. Das heißt, die Formate sind Formate für die ganze Familie. Die Lieder, die dann dabei rauskommen, sind Lieder, für die jeder hören kann und jeder kaufen kann. Und ich glaube, das ist wirklich da auch ein ökonomisches Interesse. Es ist einfach breites Publikum erreicht wird.
Warum passiert das so oft? Also warum faszinieren uns die Gescheiterten oft mehr als zum Beispiel ein Justin Timberlake oder eine Ariana Grande, die auch schon Kinderstars waren, aber es irgendwie skandalfreier hingekriegt haben? Samira?
Ich glaube, das ist jetzt eine böswillige Unterstellung an die Menschheit. Aber ich habe heute darüber nachgedacht, was es bei mir tatsächlich ist. Und ich schließe mal einfach in meinem unendlichen Ignoranz auf andere. Aber das ist so, dass man ein bisschen froh darüber ist, dass jemand, der so erfolgreich ist, dann doch quasi von dem Podest dann für einen Moment runterfällt. Man wünscht ihm ja dann auch eine Rehabilitation. Aber es ist irgendwie auch eine Erleichterung, dass es nicht einfach nur zu leicht ist im Leben. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich bleiben einem einfach die Negativfälle viel häufiger im Gedächtnis. Also man denkt dann nicht an Scarlett Johanssons Kinderkarriere oder Teenie-Karriere, oder man vergisst auch, dass Natalie Portman ja sehr, sehr jung angefangen hat, oder Jodie Foster. Sondern es geht dann einfach, die haben eine Transition von Kind zu Teenagerzeit, zu Erwachsenenzeit im Schauspielbusiness ziemlich flüssig hingekriegt, und deswegen bleibt uns natürlich nicht im Gedächtnis diese ganzen Skandelchen. Es ist auch ein boulevardeskes Interesse, aber es ist auch ein sehr perverses Interesse, eben weil die Zuschauer in dem Moment natürlich vergessen, dass es sich hierbei um ganz junge Menschen handelt, die gar nicht die Möglichkeit hatten, sich selber zu entfalten und sich selber zu finden, und deswegen ihre Abstürze auch ein Produkt ihrer eigenen in der Öffentlichkeit stattfindenden Entwicklung oder in Anführungsstrichen emotionalen Fehlentwicklung sind. Und da poche ich auf mehr Verantwortung im Bereich der Medien, wenn sie Bericht erstatten über so junge Menschen, die dann eben so einen Absturz erleben, und aber auch einfach ein bisschen mehr Empathie in Bezug auf die Figuren, die es betrifft.
Ja, und vielleicht auch eine etwas ernst genommenere Sorgfaltspflicht der Eltern. Also das ist das, was mir so als erstes in den Sinn käme. Denn die sind ja eigentlich dafür zuständig, Kinder, die schon im jungen Alter über rote Teppiche laufen, durch Blitzlichtgewitter laufen, auf Galas sind, also diese großen öffentlichen Auftritte irgendwie über sich ergehen lassen müssen, weil sie gerade als junger Schauspieler oder junger Musiker sehr gefragt Markt sind. Das ist doch dann nicht zuletzt auch Aufgabe der Eltern, die Kinder dementsprechend abzuschirmen, oder?
Absolut. Wenn alle Faktoren so unstet sind wie das Arbeitsumfeld, die Arbeitszeiten, der Druck der Öffentlichkeit, dann müssen die Eltern eine Bank sein, die dem Kind Struktur und Grenzen aufweisen, die ihm Sicherheit geben und vor allem das Allerwichtigste, die dem Kind vermitteln, dass sie es lieben, unabhängig davon, ob das Kind erfolgreich ist oder nicht. Und da wird es schwierig, weil viele Eltern oder einige Eltern, zum Beispiel das Kid, der Vater von Macaulay Culkin, ist, glaube ich, über den Erfolg seines Sohnes einfach verrückt geworden und hat seinen Sohn dann nicht mehr als Menschen gesehen, sondern als Kapitalanlage, in welche er mit physischer und emotionaler Gewalt hinein investieren muss. Und das Kind denkt in dem Moment, es ist verantwortlich, nicht nur für die vielen Jobs, die es quasi durch seinen Erfolg kreiert, sondern auch für den finanziellen Wohlstand seiner eigenen Eltern. Und dann befindet man sich in einer ganz gefährlichen, toxischen Abhängigkeitsspirale zwischen den Eltern, die das Kind nicht genügend schützen oder gar im schlimmsten Fall ausbeuten, und dem Kind, das versucht, den Eltern zu gefallen und dem Eltern alles richtig zu machen.
Also Kind- und Elternrolle quasi vertauscht, ne?
Genau, die Kinder übernehmen die Verantwortung für die Eltern, die bringen quasi das Geld mit nach Hause. Und das ist natürlich eine ganz fatale Situation, weshalb man auch oft beobachten kann in diesen toxischen Beziehungen, dass die Kinder dann ab der Pubertät anfangen, also Kinderstars, die quasi von sehr strengen Eltern gemanagt werden, dass die Kinder dann anfangen, sich mit 15, 16 quasi legalistisch und finanziell, aber auch emotional von den Eltern sehr stark wegzuemanzipieren. Manche haben dann keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern, suchen sich dann einen neuen Manager, fordern ihre Rechte ein, irgendwie über ihr Geld verfügen zu können.
Ich wollte gerade sagen, was ja auch eigentlich ihr gutes Recht ist, genau das finde ich nämlich so krass, wenn so eine Eltern-Kind-Beziehung am Ende an der Geschäftsbeziehung dieser beiden Parteien zerbricht. So das Thema Kinderschutzgesetz. Kurz vielleicht noch dazu, was für Vorgaben gibt es da, Samira, was würdest du sagen?
Es ist so in den USA, aber in Deutschland auch beim Drehen, wenn man ein Kind zwischen 8 und 10 braucht, nimmt man naturgemäß ein Kind zwischen 8 und 10. Und der Aufnahmeleiter zum Beispiel oder der Kinderbetreuer oder die Eltern achten darauf, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden, weil die Bestrafungen bei Überschreitung sehr drakonisch sind für die Produktion. So haben wir jetzt aber eine Rolle, die im Teenageralter verortet sind, zwischen 10 und 15, sagen wir mal. Dann ist die Produktion, wenn es sich nicht um so ein super berühmtes Kind handelt, wie jetzt Macaulay Culkin oder so, dann sind sie eher darauf bedacht, einen schon volljährigen Schauspieler zu nehmen mit 18, der dann die Rolle des 15-Jährigen spielt, weil der von den Arbeitszeiten her flexibler ist, weil er ja quasi als Erwachsener arbeiten darf.
Genau.
Das führt aber dazu, dass im Schauspielbereich dann immer eine kleine Lücke entsteht für Kinder, die sich im Showbiz befinden, im Teenageralter. Und deswegen haben dann manche das Gefühl, sie bekommen keine Jobs mehr, weil sie vielleicht sich zu sehr verändert haben oder sie verlieren ihr Kindchenschema durch die Pubertät und deswegen werden sie nicht mehr besetzt. Aber es ist einfach eine rein produktionelle Eigenheit, dass dann einfach Produktionen lieber mit jemandem arbeiten, wo sie einen 8- oder 12-Stunden-Tag einplanen können, statt eben nur der 4-5-Stunden-Tage, die für Kinder vorgesehen sind.
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass eine ganze Menge Faktoren zusammenkommen müssen, damit das mit dem Kinderstar-Dasein glimpflich abläuft, beziehungsweise damit es quasi ein angemessenes, ein kindgerechtes Aufwachsen auf der Leinwand beispielsweise sein kann. Wir haben das heute Abend in der Sendung schon bei einem unserer Gäste gemerkt. Wilson Gonzalez Ochsenknecht war ja bei uns, bei dem hat genau das funktioniert, hat mit 10, 11 Jahren angefangen, Filme zu drehen, ist jetzt 28 und ist da sehr unbeschadet durchgekommen. Vielen Dank für das Gespräch an Samira El-Wasil. Danke für die Zeit, die du dir für uns genommen hast.
Danke euch. War
und
sehr schön. Danke.
Hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. DJ Bobo hatte es in der Jugend bei den Mädchen nicht leicht. Ich war schüchtern, sagte der Schweizer der Zeitung TZ in München. Die Jungs mit den Mofas hatten es einfacher bei den Mädels. Das war sicher auch ein Grund, warum ich mit dem Tanzen begonnen habe. Frauen lieben Männer, die tanzen können, sagte er. In einer Tanzschule sei er aber nie gewesen. Aber ich wäre gerne in die Tanzschule gegangen. Da hätte ich endlich mal ein Mädchen anfassen dürfen, sagte der 50-Jährige. Am Ende habe er sich alles vor dem Spiegel selbst beigebracht, allein. Wann er das erste Mal ein Mädchen anfassen durfte, verriet er der Zeitung nicht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.